Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind der Schriftsteller Jürg Halter und der Leiter des Wirtschaftsamts der Stadt Bern, Hans-Martin Amrhein. Sie sprechen über wechselvolle Karrieren, Celati und den Wirtschaftsstandort Bern. Die Fragen stellen Lukas Leutzinger und Ronny Grob.
Jürg, du warst Rapper und bist heute Schriftsteller. Wie oft sprechen dich die Leute noch als Kutti-MC an?
Ja, das kommt immer mal wieder vor. Bei mir führt es ja manchmal etwas zu Irritation, weil ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe oder mache, obwohl für mich hängt alles zusammen. Also mein Medium ist die Sprache und das habe ich schon früh in verschiedenen Formen ausgedrückt, eben zusammen mit Musik oder Schreiben, Bücher, Essays oder fürs Theater oder auch im Kontext der bildnerischen Kunst. Und ja, es ist manchmal so, dass die Leute wollen einen ja am liebsten gerne schubladisieren und wenn man für eine Sache bekannt geworden ist, dann soll man die immer weitermachen. Und auf das habe ich halt nie Rücksicht genommen, weil ich folge einfach meinen Interessen, das, was mich antreibt. Ich kann gar nicht etwas machen, das mich nicht wirklich interessiert. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das Schweizer Mentalität ist oder dass man... Also ich habe das Gefühl, zum Beispiel im angelsächsischen Raum ist diese Offenheit größer, dass eine Person eben verschiedene Sachen machen kann und man sieht dann auch, wie die Sachen zusammenhängen. Und hier, sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum ist es immer noch mehr so dieses Schubladisieren. Obwohl ich schon während meinem Studium der bildenden Künste immer von Transdisziplinarität gesprochen wurde, auch von der Schulleitung her und so weiter. Aber wenn man dann wirklich transdisziplinär unterwegs ist, eckt man auch immer wieder an.
Aber hat dich die Musik einfach irgendwann nicht mehr interessiert?
Mit 16 habe ich ein Jugendparlament gegründet und dann nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, dass das nicht mehr meine Form ist, mich mit der Welt auseinanderzusetzen oder in die Einfluss zu nehmen. Und mit der Musik war es so, ich habe 5 Alben gemacht in 10 Jahren und dann habe ich gemerkt, in dieser Form habe ich das gesagt, was ich sagen will oder kann und habe gemerkt, ich muss weitergehen, etwas Neues. Und dann habe mich dann das Theater interessiert, dass sozusagen nicht ich auf der Bühne stehe, sondern andere sprechen lassen und mich dann wieder mehr in die Literatur und eben wieder die bildnerische Kunst, die dann sozusagen diese verschiedenen Medien aufnimmt. Also ja, und deshalb ist auch... Ich habe ja auch, manchmal habe ich so Engagements in wirtschaftlichen Kontext, also jetzt gerade war die BEA und da war das Swiss Food Forum und dort war meine Aufgabe, dass ich dann am Schluss nach diesen Fachvorträgen, wie das alles zusammenfasst oder so wie ein Kommentar dazu abgebe. Das finde ich auch immer interessant, wenn ich dann so eben nicht im Kunstkontext, sondern in einem anderen Kontext auftreten kann und dann wie eine andere oder andere Perspektiven auf eine Thematik zu geben.
Stimmt das mit diesem Schubladendenken? Also in der Schweiz wird man in eine Schublade gedrängt und kommt dann nicht mehr raus oder siehst du das nicht so?
Ich glaube, es ist nach wie vor so eine Tugend, dass der Schweizer irgendwie etwas lernt oder etwas studiert und dann bitte, Schuster, bleib bei deinen Leisten, versuch dich dort weiterzubilden und wilde Karrieren sind nicht vorgesehen. Und ich habe gerade kürzlich am BITZ, das ist das Berufsinformationszentrum, eigentlich Karriereberatung und wie sagt man das auch, früher hat das... Das ist eine Laufbahnberatung, aber eben auch für Berufsberatung hat das früher geheißen. Da ist man hingegangen und ich habe dann realisiert, dass ich eben ein Goschmar, ein Albtraum für diese für diese Menschen bin. Denn mein Werdegang, der ist nicht, der kann kein Laufbahnberater, bringt das eigentlich ordentlich übereinander. Der hätte mir x-mal auch angeordnet oder befohlen, zu bleiben und jetzt nicht wieder Branche zu wechseln oder nicht wieder Theater zu wechseln. Und ich habe dann aber auch ziemlich neckisch nachgefragt, was würden Sie dann so einer jungen Person sagen, die nach 5 Jahren das Feld, die Branche total wechseln will, von Lehrer sein zu Pilot oder was auch immer. Und sie haben dann gesagt, ja, das sei dann halt schon wirklich so das Einschwören auf das, was man gelernt hat. Was macht die mit Menschen, die irgendeine Passion entwickeln, die realisiert, die haben eine Leidenschaft für was? Ja, also, schwierig. Ja, sie sollen die irgendwie kanalisieren und dann ihren Job versuchen auszuleben, statt dass sie denen empfehlen, diese Passion nachzugehen. Also es scheint schon, man wird eingespurt und dann gibt es diese typischen Karrieren, auch diese Loyalität in den Firmen, die ja durchaus auch was Gutes hat und was Schönes hat. Ich würde das bejahen.
Also du hast ja auch eine wechselvolle Karriere hinter dir. Also hast dich nicht an diesen Rat gehalten. Du warst Pilot und Firmengründer. Jetzt bist du Leiter des Wirtschaftsamts der Stadt Bern. Wie ist das gekommen?
Ja, ich habe zum Glück war gar nicht bei der Berufsberatung, sonst wäre ich vielleicht nach wie vor Primarlehrer oder wäre Jurist geblieben. Ich bin auch noch Jurist oder habe mal das Jus-Studium gemacht, habe Segellehrer gemacht und war als Journalist unterwegs. Ich habe wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, meine Karriere oder mein Werdegang ist ein Albtraum für Laufbahnberater. Und nicht nur, weil das hängt eigentlich nur ein Faktor, hält dieses Sammelsurium zusammen, das ist die Neugier. Und die Passion, also ich brannte immer für etwas, ich brannte für Journalismus, ich wollte die Geschichten aufdecken, ich wollte diese fünfte Macht ausüben im Staat Bern zumindest, bei einem Lokalradio. Und genauso passioniert war ich dann aber auch beim Fliegen, diese Passion oder dieses, man sagt ja oft auch, dieses Virus zu fliegen, die Landschaft von oben zu betrachten und was auch immer. Es gibt ja auch wunderschöne Balladen darüber. Mhm. Das hat mich dann auch gepackt und so gepackt, dass ich dann auch sehr schnell eigentlich zum Instruktor geworden bin und dann irgendwie auch innerhalb des Fliegens, also diese 15 Jahre, das war meine längste Berufsphase, die ich quasi ununterbrochen in einem Beruf verbracht habe, aber diese war dann auch war dann eben auch geprägt durch Wechsel innerhalb der Fliegerei hin zur Instruktion und dann in die Flottenführung, zuerst Kurzstrecke und dann Langstrecke, um dann eben auch meinem Willen etwas zu gestalten, nachzukommen. Also selbst in diesen 15 Jahren habe ich eigentlich 3-mal Berufsfeld gewechselt.
Das ist ja auch ein viel direkterer Weg zum Glück, wenn man immer mal wieder etwas anderes macht und auch den Luxus hat, sich den Passionen nachzugehen. Also ich würde wahrscheinlich funktioniert eine Gesellschaft besser, wenn jemand was lernt und dann immer das macht, aber die Leute sind doch glücklicher. Also du doch sicher auch. Also du kannst ja nicht nur etwas machen.
Ja, also.
Oder willst nicht.
Ich denke, es hat natürlich immer damit zu tun, was man für Anlagen hat. Es gibt ja Menschen, die auch glücklich sind in dem Beruf, den sie seit 40 Jahren ausüben. Das ist auch nichts dagegen zu sagen. Aber ich denke, man sollte das andere vielmehr auch als Chance sehen, weil man nimmt ja immer etwas mit, wenn man von einem Feld ins andere wechselt und hat dann vielleicht auch ein größeres Verständnis für gewisse Probleme, weil man eben das auch schon aus anderen Perspektiven betrachtet hat. Also das merke ich zum Beispiel, wenn ich dann so irgendwie so bei so Fachkonferenzen ab und zu auftrete, da gibt es dann diese Experten, die einfach das Leben lang so dann ein kleines abgestecktes Thema hatten, in dem sie extrem kompetent sind und vertieft sind, aber dann völlig irritiert sind, wenn man ihnen dann sagt, ja, aber schaut das mal von dieser Seite an, von dieser Perspektive, oder überlegt ihr mal, wenn dieser Mensch, oder wie du diese Gruppe überzeugen kannst, von dieser Idee, wenn du aber diese Sprache verwendest, wirst du diese Gruppe nicht erreichen. Also zum Beispiel war so ein, wurde ich mal angefragt, da ging es um Gewaltprävention und das waren dann alles so 50-jährige Männer, die Jugendsprache verwenden wollten, um in ihren Prospekten die Jungen. Und ich habe mir gesagt, das, mit dieser Sprache macht ihr euch lächerlich. Das ist einfach, das kommt bei den Jugendlichen nicht nur schlecht an, sie finden das einfach peinlich und ihr verfehlt den Zweck. Oder, und das haben sie sich gar nicht überlegt, weil sie immer nur unter sich geblieben sind, oder? Und, aber eben deshalb finde ich, man nimmt immer was mit. Also wäre ja interessant zu wissen, wie die Fliegerei mit Glasse machen zusammenhängt. Mhm. Ob dich das Fliegen auch mal zu einer bestimmten Glassesorte inspiriert hat.
Ja, mich zumindest zu Gelato-Sorten geführt.
Also man muss dazu sagen, du hast zusammen mit deinen Brüdern die Gelateria di Berna gegründet. Und die ist in kurzer Zeit eigentlich zu einem Fixpunkt in der Berner Gastronomie geworden. Aber erzähl mal, wie ist das gekommen?
Ja, ich glaube, die Geschichte der Gelateria ist eigentlich auch eine Glücksgeschichte, dass sich drei, vier Erzählstränge wie irgendwo kombiniert haben zu einem Punkt, an einem Punkt, an einem Datum. Das beginnt mit unserer gemeinsamen Erfahrung, Ferienerfahrung in Italien, diese 1000 Lira, die wir da alle drei Tage oder vier Tage gekriegt haben und die wir dann eben in der Gelateria verpulvert haben. Und jeweils eigentlich diesen Moment vor der Vitrine zu stehen und all diese Gusti und man kennt nur Stracciatella und Schokolade und irgendwie zwei, drei Sorbettos und der Rest kennt man gar nicht. Und auch da die Neugier, irgendwann mal den Mut zu fassen, diese Zuppa Inglese zu versuchen, die da so an der Ecke auch noch gelb und rot und was auch immer.
Das Schlumpfeis.
Nein, das Schlumpfeis, das hat nie verfangen bei mir. Das war mir von Beginn weg suspekt und das wird es auch nie geben. Das ist wirklich Italien pur. Ich glaube, dass die Verbindung besteht zur Fliegerei. Insofern wirklich nur, dass die Fliegerei mich natürlich auch mit ganz vielen Ländern in Verbindung gebracht hat, wo es eben die Gelato-Kultur auch gibt. Deutschland, Österreich, diese Eisdielen. Ich war oft auf der Kurzstrecke auch in diesen Ländern, aber auch im Mittleren Osten oder auch in Asien. Es gibt eigentlich überall diese Granita-Eiskultur und das hat mich durchaus auch inspiriert. Aber dann stoppt es schon. Dann finde ich eigentlich nebst der Passion und der Leidenschaft, die ich fürs Fliegen und eben auch für Sensorik entwickelt habe, dann stoppt das Ganze. Also ich finde keine weiteren Brückenschläge zwischen Gelato und Fliegerei. Mit dem besten Willen nicht.
Profitiere jetzt von einem einmaligen Angebot. Sichere dir deine Mitgliedschaft für nur 90 statt 180 Franken und diskutiere mit uns am 18. Juni in Zug. Waren die Corona-Maßnahmen verhältnismäßig oder überzogen? Jetzt Tickets sichern und mitreden. Auf unserer Webseite www.schweizermonat.ch/events.
Ihr habt dann sogar nach Zürich expandiert mit Gelateria di Berna. Wie kam das?
Das war ganz, wir hatten nie eigentlich Expansionspläne oder Pläne gefasst zu expandieren. Es war schlicht dem Umstand geschuldet, dass einer meiner Brüder nach Zürich gezogen ist mit einem anderen Job, wegen eines anderen Jobs und auch wegen Familie. Und dann irgendwann mal seine Kinder so in das quasi Fahrradalter gekommen sind und dann sagte oder wollte er sagen, hey, ich will mit meinen Kindern auch in Fahrraddistanz zum Eis gehen. Es kann nicht sein, dass wir immer nach Bern kommen müssen, um Gelato di Berna zu kriegen. Und wir haben dann gesagt, ja, wenn du ein Lokal findest in Zürich, das wir uns leisten können mit diesen Quadratmetern und das mit diesen paar Parametern, die wir erfüllt haben wollten, dann okay. Und waren uns eigentlich ganz sicher, dass er das nie und nimmer finden wird, denn die Mietpreise, die Quadratmeterpreise in Zürich waren ja immer schon sehr, sehr viel höher als in Bern. Und doch, er hat was gefunden, eine alte Garage auch dort in Zürich an der Weststraße, die damals eine Durchgangsstraße war und wo eben der Plan da stand, dass das verkehrsberuhigt wird. Und hat dann mit diesem Eigentümer relativ kurz auch das Ding festmachen können. So sind wir eigentlich zu dieser, also eben, es ist keine Expansion. Mein Bruder wollte einfach eine Gelateria in der Nähe haben, in der Fahrraddistanz zu seinem Haus, Punkt. Ganz egoistische Gründe.
Gehst du auch in die Gelateria, die Berner?
Ab und zu, aber ich stehe nicht so gerne an.
Ich auch nicht.
Und da ist meistens sind die, muss man lange anstehen, an schönen Tag. Deshalb schaue ich lieber, wenn es regnet, dann geht es etwas schneller.
Sehr gut. Aber das wollte ich eigentlich zur Sprache bringen, weil Schlange stehen ist ja eigentlich ein Merkmal des Sozialismus. Also wieso sind die Leute so begeistert vom Schlange stehen bei der Gelateria di Berna? Weil im Kapitalismus gibt es natürlich Alternativen. Natürlich kann man sagen, das ist mit Abstand die allerbeste Eisdiele.
Würden wir nie behaupten, wir sind nicht die beste Gelateria, wir sind vielleicht, wir versuchen die spannendste Gelateria zu sein, die herausforderndste Gelateria, aber die beste Gelateria, das kriegt man nicht
hin. Warum stehen denn die Leute an?
Man erlebt ganz viel in dieser Schlange.
Ja.
Da gibt es Leute, die sich verlieben in der Schlange, die uns dann 2 Jahre später anfragen, ob wir nicht an ihrer Hochzeit unser Gelato bringen könnten. Wieso denn? Und aus Himmelsgottes Willen, wieso? Weil wir uns in der Schlange kennengelernt haben. Also da gibt es ganz viel Positives und Schönes und Gewinnendes zu entdecken in dieser Schlange. Und ich denke manchmal auch, dass die Menschen vielleicht diese Entschleunigung im Leben, ich versuche das jetzt schön zu reden, ne? Diese Entschleunigung im Leben, dieses kurze Mal innehalten, sich auf etwas freuen, was man früher notabene auch für Brot oder für andere alltägliche Dinge gemacht hat, dass die irgendwo den Wert dadurch auch wieder erkennen, sich mal kurz zu entschleunigen. Ich muss selber lachen, das ist wohl wirklich ein schlechtes Argument für die Schlange. Aber es könnte ein Zeitgeist sein. Es könnte ein Zeitgeist sein, sich diese Zeit zu nehmen. Wir sind natürlich auch nicht in AAA-Lagen, wir sind eigentlich immer in den Quartieren und diese Quartiere, die leben ganz stark von den Stammgästen. Also Gäste, die zu Hause sind und sagen, ach, wir machen einen Spaziergang zur Gelateria. Vielleicht treffen wir noch jemanden, in der Schlange trifft man dann oft eben auch das Quartier. Es entsteht dann Gutes. Und wenn man das entscheidet zu Hause und eben nicht spontan an einer Gelateria vorbeikommt und spontan zum Schluss kommt, ach, jetzt wäre ein Gelato gerade richtig, sondern wenn man das zu Hause irgendwie zum Entschluss reift, wir gehen noch einen kurzen Spaziergang machen, dann ist man wohl auch bereit, etwas länger anzustehen.
Verkaufst du nicht ein gesundheitsgefährdendes Produkt mit Fett und Zucker? Hat sich der Bund schon gemeldet mit Obergrenzen für Eissorten? Was gibt es da für Auflagen?
Wir sind wirklich ein denkbar schlechtes Produkt. Da gibt es nichts schön zu reden. Das Einzige, was wir dem gegenübersetzen können, ist, dass wir wirklich den Luxus leisten, eigentlich sämtliche Gelato immer wieder neu zu berechnen, den Zuckergehalt wirklich zu reduzieren. Ich würde behaupten, im Gegensatz zu unseren herkömmlichen Industriegelato oder Glaces, die wir gewohnt sind, haben unsere Gelato etwa die Hälfte Zucker. Wir können uns den Luxus leisten, die Zwetschge, die Birne, was auch immer an Früchten wir verwenden, wirklich so reif einzukaufen oder selber zu pflücken, was wir oft noch machen, wo eben der Zuckergehalt dann sehr hoch ist. Und wir haben es durchaus auch schon geschafft, Sorbetti herzustellen ohne Zucker. Wir haben im Moment gerade eine spannende Joghurt-Koa-Gelato im Angebot, die ohne Zucker auskommt, weil wir aus dem Kakaofrucht Mantel so quasi wie einen Fruchtzucker extrahieren können. Also es ist, gibt da spannende Ideen oder auch Entwicklungen. Aber es ist so, Gelato ist ein denkbar schlechtes Produkt. Es wird immer etwas Zucker haben. Fett ist weniger das Thema, weil wir eben oft mit Milch und weniger mit Rahm arbeiten. Aber es ist ein Luxusprodukt. Man muss die Erdbeere zuerst mal in einen anderen Aggregatzustand bringen. Statt diese Erdbeere vom Feld zu pflücken und direkt zu essen, macht man aus mit Energie und der Energieaufwand, bringt man das in einen anderen Aggregatzustand und dann letztlich über unsere Körperenergie wieder zu Flüssigkeit zu schlecken. Und das ist eigentlich ein kleiner Luxus. Also wir sind ein Luxusprodukt und sind uns auch bewusst, dass es eigentlich alles andere als nachhaltig ist.
Habt ihr eine Lieblingsklasse?
Ich selbstverständlich, ja. Super in Gläser. Super in Gläser ist für mich so der Frecciarosso, wirklich ein Schleck, super in Gläser, und ich bin wirklich gedanklich, bin ich in Bologna oder in Florenz.
Was ist super in Gläser?
Super in Gläser. Eine Crema Pastigiera, gefroren, mit Alkermes-Likör verfeinert, und es ist eine dieser Gelati, die ich nie wagte, als ich Kind war, zu wählen, weil sie so leuchtend ausgeschaut hat. Bis ich das dann doch mal, weil ich ein Mädchen beeindrucken wollte und dann ganz groß staatsmännisch gesagt habe, super in Gläser, super in Gläser. Und seit diesem Moment bin ich wirklich super in Gläser addict, total abhängig von diesem Gusto.
Bei mir wechselt das, ich habe nicht so eine. Aber ich mag zum Beispiel Grüntee oder Sesamglas, aber das hat auch mit meinem Interesse an Japan zu tun, wo ich halt so immer schon eine Verbindung hatte. Das habe ich eigentlich auch das erste Mal in Japan gegessen, diese Sorte. Das ist eigentlich fast das Einzige, was man dort kriegt in einem Restaurant an Glasses.
Mochis sind bekannt.
Ja, Mochis sind bekannt. Ja, ja. Da gibt es ganz verschiedene Sorten. Mhm. Aber Japan ist sowieso nicht so, gibt es eine große Dessertkultur. Das ist eher überschaubar. Ja.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, du stehst nicht gerne in der Schlange. Wie findest du denn Entschleunigung?
Ich gehe lieber in die Natur, in den Wald. Spazieren oder wandern ist auch schön. Und einfach flanieren. Ich flaniere sehr gerne. Das nennt man ja ziellos spazieren. Also das ist etwas sehr Ineffektives.
Aber typische Eigenschaft von Schriftstellern. Ne?
Ja, es ist auch so, dass mir, wenn ich einfach flaniere, dann kommen Ideen oder ich kann über Ideen nachdenken. Und ich mag auch, ich habe auch sehr gerne so Zufallsbegegnungen. Ich gehe viel alleine durch die Stadt und dann treffe ich dort jemanden dort und dann gibt es so viele Zufallsgespräche oder auch so neue Bekanntschaften. Also deshalb, natürlich habe ich so ein paar Lokale, wo ich so oft bin, aber dann, ich lasse mich auch treiben. Also das ist eben schon eben trotzdem interessant, wenn man in einer Stadt wohnt, dass ja die meisten Menschen dann trotzdem immer mit den gleichen, sie sagen, sie wohnen in der Stadt, Offenheit und Kulturaustausch und so weiter, aber die meisten Menschen kehren ja dann trotzdem immer nur in einer sehr kleinen Bubble, gleichen Leuten und so. Und bei mir war das eigentlich nie so. Ich hatte immer so das Interesse, grundsätzlich Offenheit anderen Menschen gegenüber. Und da kann man halt eben nicht nur in das hippe, schön eingerichtete Lokal gehen, da muss man halt auch in die Knelle gehen und zum fluchenden Mann am Tresen und vielleicht von dem sich auch mal sagen lassen, ob man sich hierher verwehrt hat, und dann muss man einfach sitzen bleiben. Und dann plötzlich entsteht ein interessantes Gespräch.
Das Interessante, flanieren, wenn ich in Zürich rumlaufe, treffe ich wirklich etwa zweimal im Jahr Stefan Zweifel an, den Literaturkritiker, der den Literaturclub geführt hat, weil ich glaube, sein Hobby oder seine Tagestätigkeit ist, in der Stadt rumzuflanieren, und dann sehe ich dann ihn und ich treffe ihn kurz an und wir reden ein bisschen. Auf dem Dorf gibt es das ja auch. Ich finde das eigentlich super. Auch in der Schlange der Gelateria di Berna, oder? Also die Frage ist ja auch ein bisschen, wie kommt man zu neuen Ideen, neuen Leuten, wie überwindet man die Einsamkeit in der Stadt? Also das sind ja alles Möglichkeiten. Und je mehr Leute du kennst, dich kennen natürlich viele, wahrscheinlich wirst du auch öfters angesprochen.
Ja, das kommt schon vor, und im Normalfall ist es auch angenehm, weil die Leute, die einem nicht mögen, die sagen sie meistens einem nicht direkt ins Gesicht. Die haben im digitalen Raum genug andere Möglichkeiten, sich über einen zu beschweren. Aber ich denke, wenn man natürlich Offenheit, es braucht auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Wenn man natürlich jetzt sehr schüchtern ist, dann fällt es einem auch schwer. Aber das bin ich jetzt nicht, das ist, aber eben bei mir war das eben schon da, so eine Art Selbstverständlichkeit, ich mache das ja nicht aktiv, ich gehe ja nicht raus und sage, ich will jetzt jemand Interessantes kennenlernen oder wie, das ergibt sich einfach. Und dann gibt es auch so Leute, die, mit denen habe ich eigentlich nur Kontakt, weil ich weiß, die sind dann und dann in diesem Lokal, und sie sind nur in diesem Lokal, aber da kann ich dann hingehen und dann treffe ich den alten Japaner, der mir dann von seinem Schrebergarten erzählt, was er jetzt für neue Pflanzen irgendwo im Internet gefunden hat, die niemand hat in der Schweiz, und das ist, kann man auch so Stationen abflanieren. Mhm.
Hans-Martin, du bist vom Unternehmer zum Leiter des Amts für Wirtschaft geworden. Spontan würde ich das jetzt mal als Abstieg bezeichnen. Bist du Masochist?
Eine leicht provokante Frage.
Also wenn ich sehe, was ich da letztlich an Arbeit gefunden oder was mich für Arbeit gefunden hat, ja, dann kann das durchaus mit masochistischen Zügen zusammenhängen. Aber so sich zu Beginn nicht. Nein, die Antwort ist ganz einfach. Ich habe diese Ausschreibung oder dieses Inserat gelesen und dachte, als Unternehmer in Bern, damals immerhin schon mit 4 Gelaterien in Bern unterwegs und 2 Kaffeebars, ich habe noch nie was vom Wirtschaftsamt gehört. Genau. Und noch nie was vom Wirtschaftsamt gespürt als Unternehmer. Kann das sein, dass ich Steuergelder quasi zahle in eine Verwaltungseinheit, in ein Amt, das sich an mich adressiert als Unternehmer, und ich habe das noch nie realisiert. Das war so meine Provokative, und da war ich wirklich dann auch sehr provokativ mit dem damaligen Stadtpräsidenten und dachte auch, dass bei diesem ersten Gespräch, habe dann auch gesagt, es kann nicht sein, dass meine Steuergelder in ein Amt fließen und ich spüre nichts davon. Und das hat ihn dann aber offenbar ziemlich gepackt und auch geneckt, sodass er fand, okay, dann beweis mal das Gegenteil. Ich habe in meinem sportlichen Ehrgeiz eingeschlagen und mich dann wirklich jetzt die letzten 2 Jahre massiv auch unter Druck gesetzt, diesem Amt, aus diesem Amt etwas mit Mehrwert für die Unternehmen, mit Mehrwert zu schaffen. Und das ist wirklich eine nicht eine Mission Impossible, aber das ist wirklich eine ganz anstrengende Arbeit. Ich habe noch nie so viel gearbeitet wie im Wirtschaftsamt.
Es gibt ja viel zu tun. Also Bern ist ja jetzt wirtschaftlich nicht so florierend wie andere Städte.
Standortpromotor würde ich jetzt da entgegen und sagen, Bern hat einen wahnsinnig dynamischen Wirtschaftsraum. Wir haben gewisse Cluster, die wirklich durchaus Weltspitze sind. Wir haben viele Hidden Champions, viele kleine Unternehmen, die unglaublichen Technologien, also wenn ich an die CSL Behring denke, wenn ich an die Raumfahrt-Spin-Offs denke, die aus dem Institut, Astronomischen Institut der Universität entstanden sind. Wenn ich an Neustark denke, eine Firma, die CO2 in Beton bindet, ganz innovativen Ansatz, um unserem Klimathema irgendwo gerecht zu werden. Ich kenne da unterdessen wirklich sehr viele. Und wir sind sehr resilient, sehr, sehr breit aufgefächert. Nicht so wie ihr in Zürich, wo wenn die Finanzbranche ins Straucheln kommt, die Assekuranz, dann ist der BIP bricht zusammen. Und das hat man auch gesehen in der letzten Zeit. Zürich ist da viel, viel riskanter unterwegs. Und Bern hat da eine ganz tolle produzierende Branche, genauso wie eben auch die Landwirtschaft irgendwo noch sehr lebendig ist und der Mix an Branchen in Bern ist sehr breit gefächert.
Was sind die Haupterkenntnisse, die du jetzt hast nach 2 Jahren?
Es gilt dieses Narrativ des wirtschaftsfeindlichen und wirtschaftslangsamen Bären, gilt es einerseits wirklich zu korrigieren. Das stimmt einfach nicht. Das beweisen uns auch die Zahlen und Statistiken im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen. Bern ist einer der dynamischsten Wirtschaftsräume im Vergleich mit Basel, Zürich, Lausanne, Luzern und Genf.
Aber auch mit den höchsten Steuern, oder?
Ja, aber die Steuern, das muss man auseinanderhalten. Es gilt eben darum, Standortvorteile, die Bern nicht nur wegen der Bundeshauptstadt und dem Lobby, der ganzen Lobbybranche hat, sondern eben auch sonst dieser Brückenort zwischen der französischen Schweiz. Wir sind akzeptiert, die Außendienste aus Bern sind in Lausanne genauso akzeptiert wie in Chur oder wie in Wiel. Das ist etwas anders, wenn es einen umgekehrten Weg geht. Sie haben wirklich viele Stärken, die es eben auch mal zu erzählen gibt. Und der Berner ist ja bekanntlich eher bescheiden unterwegs und eher langsam. Das zeigt sich übrigens auch bei den Neugründungen. Wir haben gestaunt, wie wenig Neugründungen wir im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen haben, um zu realisieren, dass die Berner einfach nicht von Beginn weg gerade eine AG, eine Aktiengesellschaft eintragen und eine GmbH, sondern eigentlich als Einzelfirma, als Kommanditgesellschaft zuerst mal aufbauen und sogar Menschen Arbeit vermitteln, also Arbeitsplätze schaffen. Und dann erst, wenn sie wirklich so richtig Umsätze machen und das Ganze nach Erfolg ausschaut, dann überlegt man sich, ja, jetzt schütze ich mein Privateigentum und gründe eine Gesellschaft. Und in Zürich gründet man mal eine AG, ohne Idee, ohne Hintergrund, und dann überlegt man sich, was man daraus machen könnte. Ist überspitzt gesagt.
Zürich und in Zug eröffnet man einen Briefkasten.
Also es gilt wirklich einerseits dieses Narrativ zu korrigieren, auf der anderen Seite aber schon. Es gibt Themen, die man wirklich aktiv bearbeiten muss.
Zum Beispiel?
Es gilt die Bewilligungsfristen, die für Bauten, Anbauten, für Erweiterungen von Wirtschaftsflächen, da gilt es wirklich mehr Sicherheit zu bringen, wenn eine Firma weiß, ich brauche ein neues Lager, ich brauche mehr Fläche, dann muss sie in Bern 5 Jahre, bevor sie diese Fläche benötigt, muss sie beginnen, diese Bewilligungs-Ochsentour zu starten. Und das ist immer mit Risiko verbunden. Also 5 Jahre im Voraus bereits das Risiko einzugehen, Geld in die Hand zu nehmen, Bewilligungsverfahren auch zu bezahlen, Prüfberichte zu machen, um dann nach 5 Jahren unter Umständen zu realisieren, ach, ich brauche diese Fläche gar nicht. KI oder was auch immer, die Robotik hat mich entlastet, ich brauche die gar nicht. Dann hat man sehr viel Geld in der Zwischenzeit ausgegeben. Obschon man gut geplant hat, vorausschauend geplant hat, das kann es nicht sein. Und die Steuern, ja klar, die Steuern, das würde ich gerne irgendwie beeinflussen können. Das können wir nicht als Wirtschaftsamt der Stadt Bern. Das wäre...
Hast du dich denn von der Politik repräsentiert gefühlt in der Stadt Bern oder im Kanton Bern als Unternehmer?
Wieder eine provokative Frage.
Dann bin ich ja Journalist.
Ja, ich darf wirklich sagen, dass der Mut, der letztlich der ehemalige Stadtpräsident hatte, mich zum Leiter des Wirtschaftsamtes und des Wirtschaftsraums zu machen, den kann man nicht hoch genug einschätzen. Der wusste, dass ich ein Unternehmer bin, der ohne Blatt vor dem Mund wirklich auch die Dinge beim Namen nennt. Und der hat sich trotzdem für mich entschieden. Das war ein Risiko für ihn. Er hätte viel weniger Risiko wäre eingegangen, wenn er einfach eine Person gewählt hätte, die da weiter verwaltet hätte und nicht fail forward und mit viel Engagement neue Felder zu beachten begonnen hat. Insofern fand ich immer eine gute Rückendeckung, wirklich eine gute Rückendeckung, auch heute. Also das politische Umfeld, das in Bern regiert, das weiß, dass sie auch nur Mittel zur Verfügung haben, um Verbesserungen und Lebensqualität aufrechtzuerhalten, wenn die aus der Wirtschaft fließen und wenn Arbeitsplätze da sind. Also dieses Verständnis, das haben die. Und insofern bin ich da gut aufgehoben.
Generell, was mögt ihr an Bern?
Also ich bin ja grundsätzlich bin und war nie ein Lokalpatriot. Ich habe mich immer als Weltbürger verstanden, als Europäer. Und natürlich Bern ist für mich natürlich sehr wichtig. Klar, viele meiner Freunde sind hier, Familie. Bern hat mich auch geprägt, aber ich habe mich natürlich auch immer wieder dran gerieben, gerade auch als Künstler, wenn man die Sachen etwas anders sieht, unkonventioneller, eigenen Weg gehen will, ist es wirklich nicht die ideale Stadt. Also es ist so, in der Musik immer sehr in die Vergangenheit orientiert und Berner Rock oder dieser Mundartkult, der mich dann zuweilen auch unglaublich nervt, dieses so selbstgefällige, selbstzufriedene Bären sein, so ja, wir sind halt langsam, wir lassen uns nicht stressen. Also
du hast ja auch Mundart.
Ja, ich habe auch Mundart, aber ich habe ja auch immer geschrieben, ich meine, ich hatte mit 21 stand ich in Südafrika auf einer Bühne. Also ich bin Afrika, in den USA, in Japan, ganz Europa bin ich schon ziemlich früh unterwegs gewesen an Festivals, Auftreten oder mit Übersetzungen und so. Also für mich war das schon sehr wichtig, dass ich auch bis heute, dass ich immer wieder aus Bern und aus der Schweiz herauskomme. Das Schöne an Bern ist eben auch das, was eben manchmal nervt und man kann sich viel darauf verlassen. Es verändert sich nicht so groß. Es ist, die Natur ist nahe, das ist natürlich sehr schön mit der Aare, die sozusagen ein Bad für alle ist im Sommer. Also es gibt auch immer wieder großartige Künstler, die von hier kommen. Aber das sind ja eben meistens solche, die sich auch an der Stadt gerieben haben. Eben Endo Anaconda von Stiller Haas und so weiter. Das sind ja auch die Künstlerinnen und Künstler, die mich am meisten interessieren, die sich eben auch immer so nicht ganz hier einordnen konnten oder wollten. Deshalb, also bin ich natürlich dankbar, aber eben, ich denke, wenn man weitergehen will und eigene Wege gehen will, muss man die Stadt auch immer wieder verlassen. Aber ich komme auch gerne zurück.
Typisch. Ich habe die Berner Antworten, liebe, was nervt euch an Bern? Da kommt ganz viel, Und was findet ihr an Bern schön? Dann spricht man genau das, was Herr Halter da spricht, sehr verhalten und streicht eigentlich die negativen Sachen raus. Aber Bern hat schon sehr viel Schönes. Bern hat den Luxus, ich habe unsere beiden Karrieren, sind letztlich auch Berner Karrieren oder nicht Karrieren bei mir, aber bei dir, bei mir eher eine Laufbahn, die letztlich auch getragen ist, weil wir den Luxus haben, solche Wechsel, solche Berufswechsel, solche Branchenwechsel zu machen. Und das ist ein Riesenluxus. Und natürlich haben wir das in der ganzen Schweiz, aber in Bern speziell, dass das nicht verhindert wird. Bern hat den Rosengarten, Bern hat den Gurten, Bern hat, und da meine ich nicht das Gurtenfestival, sondern den Gurten als Naherholungsgebiet. Bern hat graue Mauern. Ich komme dann auch immer auf diese grauen Mauern, die finde ich schrecklich. Diese Sandsteinmauern in Bern, alle finden das schützenswert und das wird auch geschützt und überall wird mit diesem UNESCO-Welterbe hausiert. Schaut das euch mal an, das sind graue Mauern, das sind himmeltraurig graue Mauern.
Und vor allem auch nicht mehr alle echt, also sind ja zum Teil wieder im Stile von früher aufgebaut, gewisse Häuser.
Furchtbar. Und man stellt sich mal vor, in diesem ostermundigen Steinbruch oder wo sie da in diesen Sandstein auch immer abgebaut haben, wäre diese Pierre de Saint-Blaise, den wir aus Neuchâtel kennen, diesen gelben, schönen Kalkstein vorgekommen. Und die ganze Stadt würde in gelb, grellem Gelb scheinen. Das wäre was. Also ich kann mich über eben auch wieder etwelche Dinge in Bern nervieren. Ich weiß aber ganz genau, wie viel Luxus da ist und das Aarebaden, das Urban Swimming genauso wie eben auch die Offenheit. Ich finde, das Schönste an Bern finde ich die Menschen. Ich realisiere immer wieder dieser Typ Mensch, der eben nicht so groß herumposaunt, sondern eigentlich auch mal zuhört oder zuwartet, der vielleicht auch nicht so zugänglich ist im ersten Moment, aber ernsthaft dann in der Antwort. Diese Menschen, diese farbigen Menschen mit ganz vielen farbigen Ideen, das ist, was Bern wirklich lebenswert macht.
Gut. Vielen Dank, Jörg Halter, Hans-Martin Ammerein, für das Gespräch.
Merci vielmals.
Danke.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.